Ja, guten Tag. Hallo, liebe Lachsfreunde da draußen. Wir begrüßen euch im neuen Podcast von der Tetronic aus Taunusstein. Heute wollen wir ein bisschen was erzählen über die neues Release DAX V9. Und dazu haben wir uns einen Spezialisten hier reingeholt ins Studio. Und zwar den Christoph Daniel aus dem Support. Hallo, Christoph.
Hallo, Peter.
Ja, mal zu dir selber. Du bist neu hier bei uns im Filmstudio.
Ja, im Filmstudio bin ich neu. Bei Tetronic bin ich seit circa 5 Jahren dort im technischen Support und bekomme die ganzen technischen Anfragen von Kunden und Technikern draußen zu unseren verschiedensten Produkten, DAX Pro, DAX Eco, DAX Med.
Und dazu wollen wir euch heute mal ein bisschen informieren, jetzt nicht aus dem Marketing, sondern eben aus der Technik. Was ist wichtig, welche Fragen tauchen auf in der Hotline und das ist am besten natürlich direkt diejenigen zu befragen, die dort euch telefonisch erreichen oder umgekehrt die ihr telefonisch erreicht. Und wir müssen mal schauen, was für euch auch wichtig ist. Deswegen kommentiert auch unten rein, gleich nochmal zum Anfang, dass ihr die Fragen stellt, was euch noch wichtig ist und auf der Seele brennt. Wiederholen das nochmal am Schluss. Bitte immer kommentieren, was euch gerade so auf den Herzen brennt. So, da fangen wir an mit der V9. Ja, eigentlich erstmal mit der älteren Version, die V8, die läuft ja noch. Ja. Und die wird jetzt irgendwann abgekündigt. Das heißt, die ist dann End of Sales, ist das richtig?
Ja, die soll jetzt zum Frühjahr hin oder beziehungsweise zum Sommer hin wird End of Sales bei Neuprodukten. Ja. Also, oder Neuanlagen, besser gesagt. Also wenn man dann jetzt ein Angebot möchte von uns und sagt, okay, ich möchte einen DAX, dann gibt es das dann ab dem Datum nur noch in der V9. Dann die V8.1-Anlagen, da kann man noch Lizenzen nachordern.
Ja.
Aber es gibt kein komplettes Neugerät mehr.
Ich glaube, das ist der 1. April. Ich glaube, es ist der 1. April diesen Jahr, so ist geplant. Natürlich laufen unsere Angebote im längeren Zeitraum. Wenn jemand vor einem Jahr das Angebot gestellt hat und braucht dann die Version im Mai, dann geht es immer noch.
Gehe ich davon aus,
genau.
Also das ist ja dann, wie heißt das, schön seltene Anfrage an die Support-Leute, sondern dann eben bei uns im Vertrieb. Aber bei projektbezogenen Anfragen ist es in der Regel kein Problem gewesen.
Ja, es gibt natürlich, wie gesagt, Angebote, die letztes Jahr erstellt worden sind, Ausschreibungen, die laufen und die vielleicht mit Release 8 gestellt worden sind, dann ist es kein Thema, dass auch Release 8 noch ausgeliefert wird. Die Bauteile stehen zur Verfügung.
Genau, und Release 8 wird zurzeit auch immer noch eben an unseren Partner Unify mit ausgeliefert. Die werden die V9 dann im zweiten Quartal als Oscar V5 Release auf den Markt bringen und dann eben auch dort entsprechend vermarkten.
Ja, guck mal zu den ganz wichtigen Sachen. Was hat sich grundlegend geändert an der V9? Wir haben es seit Release 7 in Kasten, der sich jetzt nicht geändert hat. Bleibt das Chassis erhalten?
Also es gibt zwei Bauformen. Seit der Version 7, den großen mit 3 Höheneinheiten, der wird fortgeführt. Mit der Version 8 kam ein kleinerer, sag ich mal, Hardware-Kiste dazu, Bauform 200. Und beide Gerätegenerationen werden fortgeführt. Und bei dem großen, bei dem Pro 300, dort gibt es eine neue CPU-Baugruppe, die auch eine andere Baugruppe, also die DSP-Baugruppe, ersetzt. Und damit auch bessere Performance hat.
Für die, die den DAX nicht so gut kennen, auch zuhören, was ist die DSP-Baugruppe?
Das ist der digitale Signalprozessor für die VoIP-Kanäle.
Ah ja, da haben wir auch gleich das Thema Performance. Die neue Baugruppe ist um einiges schneller. Wie viel schneller ist die neue Baugruppe?
Die ist ungefähr zehnfacher schneller.
Wo spürt man das überhaupt? Ich meine, der DAX ist so sehr schnell und man spürt das eigentlich gar nicht in Rundrufen. Aber wo macht sich die Performance hier wirklich bemerkbar?
Die Performance macht sich ganz stark bemerkbar eben beim Laden von Software, beziehungsweise beim Neustart ist es wirklich super schnell. Früher hat man eben gesagt Neustart und hatte dann ein paar Minuten, die sich gefühlt doppelt so lang waren, eben gewartet, bis er wieder da war. Ja. Jetzt ist es innerhalb von 1-2 Minuten, ist er schon wieder da. Man denkt, huch, wie, so schnell? Und das ist schon, sage ich mal, sehr gut zu wissen, dass der eben da in der Richtung super schnell ist. Ansonsten ist es so, dass natürlich wir durch die Entwicklung mehr Features, Leistungsmerkmale im DAX haben. Und das macht sich dann nachher, wenn man eine größere Anzahl an Sprachkanälen hat und Features im DAX schon bemerkbar. dass das dann zukünftig auf keine Kapazitätsgrenzen stoßen wird.
Sehr schön. Also die Kapazitätsgrenzen sind damit erweitert und irgendwo gibt es immer eine Grenze, eine physikalische, aber man hat durch die neue CBU
mehr Möglichkeiten.
Ja, ich habe auch gehört, das Thema Verschlüsselung ist auch ein ganz, weil wir voll verschlüsselt sind jetzt, ist das richtig?
Ja, das sind wir schon seit Version 8.1.
Ja, ja.
Das kommt immer mehr und das braucht natürlich bei der, also manche Kunden kaufen das Feature, setzen es aber, sage ich mal, noch nicht wirklich um. Mhm. Wenn dann da auch der Zwang besteht, dass sie ihre Sprachkanäle komplett verschlüsseln müssen zur Telefonanlage, dann hat man da auf jeden Fall genügend Ressourcen. Beziehungsweise ist es so, dass Software, die zum Teil jetzt vielleicht noch extern läuft, also auf dem DAX-PC, geplant ist, vielleicht auch mal auf den eigentlichen DAX-Prozessor zu setzen.
Sehr schön. Jetzt haben wir einiges auch trotzdem neu bei der V9, nicht nur die Hardware, sondern auch die Software. Und da hast du, wir haben vorher schon uns drüber unterhalten, eine ganz wichtige Sache zu erzählen, dass wir jetzt die Hardware und die Software ja lizenzmäßig getrennt haben. Ist das korrekt?
Ja, also es gibt einen wesentlichen Schnitt zwischen V8 und V9. Das Lizenzmodell wurde gewechselt. Und früher hat man eine Funktion bestellt. Wir haben geguckt, was ist an Hardware drin und dann automatisch mit im Preis die passende Hardware geliefert. Sodass der Besteller nie gucken musste, okay, was habe ich an Hardware drin, sondern wir hatten die DAX-Daten in unserer Datenbank und haben dann gesagt, okay, laut unserem Bestand hast du das und das und kriegst dann auch entsprechend die richtige Baugruppe plus die dazugehörigen Anschlusskabel.
Mhm.
Jetzt ist es so, mit der V9
ja,
machen wir ein Splitting, dass wir sagen, er kauft bestimmte Funktionalitäten, die er dann auch selbst zuweisen kann. Und dann muss er entscheiden, wie die Anschlusstechnik ist.
Also
ist
auch ein Vorteil wiederum jetzt,
genau,
dass er selbst quasi lizenzieren kann.
Beziehungsweise er kauft die Lizenzen, kann dann eben schwenken im Endeffekt.
Ja.
Weil wenn man jetzt ein System nimmt mit klassischem ISDN-Anschluss, ja, und hat er früher die Kanäle für ISDN gekauft.
Ja.
Jetzt mit dem Wechsel hat er die Kanäle grundsätzlich und kann selbst entscheiden, wenn er dann eben ein halbes, dreiviertel Jahr später auf VoIP schwenkt, dass er dann sagt, ohne dass er Tetronic braucht, eine Lizenz umgeschrieben wird, jetzt gehe ich auf VoIP, klickt im Konfigurationstool das um und damit läuft das.
Das, was gesagt, das war das Thema Lizenz und auch das Umklicken. Was ist, wenn ich eine Neubestellung mache? Dann sieht es ein bisschen anders aus. Bei einer alten Bestellung, ich kann das Chassis noch behalten. Bei der V8, wenn ich einen 300er DAX habe, brauche ich quasi nur die Baugruppe ändern. Ist richtig. Was mache ich mit der DSP-Baugruppe?
DSP-Baugruppe wird, wenn man jetzt ein Pro 300 Gehäuse hat, die braucht man dann nicht mehr. Die kann man ausbauen. Da gibt es eine Blindblende, dass man anstatt keine Lücke hat, sondern eben wie immer ein geschlossenes Gehäuse. Die kann sich der Kunde zusammen mit der alten CPU-Baugruppe entweder neben hinlegen, weil er sagt, für Worst-Case-Szenario, wie auch immer, könnte er nochmal auf den alten Release springen. Oder wie gesagt, er übergibt seinem Servicepartner für die weitere Verwendung, eben, das heißt entweder verschrotten oder der Servicepartner nutzt sie nochmal als Ersatzbaugruppen. Das ist dann eben Absprache zwischen dem Servicepartner und dem Endkunden, was dann mit den alten Baugruppen passieren soll.
Ja.
Und damit kann er das entscheiden. Beim Pro 200 ist die bestehende Hardware entsprechend auch V9 fähig,
ja,
sodass dort im Endeffekt per Software und Lizenz ein System upgraded werden kann.
Jetzt habe ich Satellites mit dranhängen, also diese Peripherie-Thematik, dass ich irgendeine Außenstelle mit anbieten kann über LAN.
Ja.
Und früher wurden Lizenzen in Satellite verwaltet.
Mit, ja.
Mit. Ist jetzt anders, ne?
Ja, beziehungsweise ist ja das Grundsatzmodell eben, was jetzt aufgegliedert ist, wir haben die Sprachkanäle, wir haben die Datenschnittstellen, wir haben die Kontakte, die als wesentliche Gruppen. Und früher hat man gezielt eben eine Funktionalität Kontakte im Gerät oder am Gerät gekauft, wenn man jetzt weiter weg über den Satellite die Kontakte haben wollte, hatte man den Satellite gekauft mit Kontakten dort. Jetzt kauft man eben eine gewisse Anzahl an Kontakten und muss dann sich dazu überlegen, okay, was für ein Stück Hardware brauche ich? Und kauft dann die Hardware dazu, die man dann dazu benötigt.
Also.
Und kann dann auch nachher, sag ich mal, relativ frei wechseln, weil wenn man jetzt merkt, okay, ich hatte jetzt Kontakte am Gerät, möchte, braucht die aber nicht mehr. Weil das Gerät, sag mal, von dem Telefontechnikraum ist in den Serverraum umgezogen worden, wegen Zugriffen, Datenschutzsicherheiten etc. Auch, ich sag mal, USV-Stromversorgung wurde neu gelöst beim Kunden und da kann man jetzt die Kabel von den Kontakten nicht weiterführen, um in den Serverraum zu kommen. Deswegen kann er sich dann jetzt ein Stück Hardware, Satellite kaufen und sagt dann eben in der zentralen Verwaltung hier, die Kontakte sind nicht mehr lokal genutzt, sondern per Satellite.
Sehr gut. Kann ich auch sowas machen, dass ich sage, ich habe jetzt zwei verschiedene Satellites und kann die Lizenzen so hin und her schieben? Wird das gehen?
Das würde gehen, weil man hat eine gewisse Anzahl an Kontakten zur Verfügung, die man in der Lizenz hat. Und welche Hardware dahinter steht, ist dann nachher eben eine Frage der Zuordnung.
Sehr, sehr schön. Also vereinfacht auf jeden Fall die Sache.
Also es macht es für den Kunden flexibler, weil er für solche Fälle keine Lizenzumschreibung braucht, und sondern es jederzeit selbst steuern kann. Also A, zeitlich, B, auch von den Kosten her. Eine Lizenzumschreibung hat bisher immer eben eine Umschreibegebühr gekostet. Und das, wie gesagt, fällt jetzt weg, sondern er kann auf ganz kurzfristige Anfragen vom Kunden reagieren und muss eben gucken, okay, wo ist das Stück Hardware, kaufe ich.
Sehr schön. Ich habe was dazu aufgeschrieben und zwar zum Thema die entsprechende Kanalanzahl. Wir haben ja früher, kommen aus der ISDN-Welt, die Kanäle anders gestückelt. Das hat sich auch geändert. Wir verkaufen jetzt oder konfigurieren jetzt in Fünferblöcken.
Ja, also beziehungsweise bei der ISDN aus der Historie gab es ja den S0-Anschluss, Basisanschluss mit zwei Kanälen, beziehungsweise den S2M oder E1-Anschluss mit 30 Kanälen. Das war aus der Entwicklung so strukturiert und das haben wir natürlich fortgeführt, auch in den Kanälen. Und unterm VoIP-Bereich, sage ich mal, gibt es da keine starren Zuordnung mehr. Und wir verkaufen jetzt, wie gesagt, Fünferpackweise, beziehungsweise beim großen DAX Pro 300 eben im 50er-Pack.
Kann ich immer noch Hybrid das System benutzen? Ich sage, ich habe eine ISDN und VoIP gleichzeitig, das geht?
Das geht. Man muss dann jetzt unter der neuen Lizenzierung gucken, dass man natürlich eben, weil man kauft dann einen Trank, und muss entscheiden, ist das ISDN oder VoIP. Wenn man jetzt parallel fahren will, bräuchte man die Lizenz für zwei Tranks.
Ah, das geht aber, ne?
Das geht.
Problemlos.
Sehr schön. Und was jetzt auch ist, ist bei der V9, wir unterstützen weiterhin noch bestehende S0-Karten und Anschlüsse, aber wir verkaufen keine neuen S0-Karten mehr, weil die es gibt weltweit keinen Hersteller mehr für die passenden Bauteile dafür, die wir benötigen, um Boards zu fertigen.
Ist ja eigentlich auch eine alte Technik, oder?
Die ist von der Historie aus eine alte Technik, lief aber super stabil. Ja. Und selbst das etliche Kunden, die gerne noch, wenn es möglich war, weiter einsetzen, weil es bestand zwischen dem DAX und der Telefonanlage direkte Kabelverbindung. Ja. Das war eben kein Netzwerk dazwischen, sodass ein Einfluss, sage ich mal, Komponente weniger war.
Ja.
Jetzt mit VoIP geht es immer übers Netzwerk. Und wenn es dort ein Problem gibt, hat es eben auch Einwirkungen, Einflüsse auf den DAX bzw. Telefonanlage. Und das war dann immer eine Überlegungs- oder Festlegungssache vom Kunden, was er einsetzt, auf welche Technik er noch fortführen will.
Ja. Die Welt geht Richtung VoIP, das
ist so.
Werden wir nicht verändern. Kann man nicht aufhalten.
Das ja, es ist aber dann eben ja auch eine Frage der Lizenzen. Ich kann es jetzt nicht so 100% von der Telefonanlage entscheiden oder beurteilen.
Ja.
Aber wenn jetzt der Kunde natürlich ein bestehendes S2M-Board hat, hat dafür die Lizenzierung und hat dann natürlich auch im DAX die entsprechende Karte und Lizenzierung, besteht jetzt aus technischer Sicht erstmal kein Zwang, jetzt das unbedingt umzubauen.
Ja.
Und klar, er hat für die Zukunft die Möglichkeit zu sagen, ich gehe auf VoIP ohne sag ich mal, Lizenzumschreibung beim DAX oder das kann er so einstellen. Und dann ist er damit flexibel, weil wenn er dann eben, sag mal, 2-3 Jahre später läuft die Lösung noch und dann neue andere Telefonanlage muss dort was tun und geht dann auf VoIP.
Hat er keinen Stress.
Genau.
Das ist sehr schön.
Völlig entspannt für den Kunden und auch den Techniker. Dass man dort die Anzahl der Eingriffe, sage ich mal, auf eine gewisse Anzahl hat und eben, ich sag mal, an 10 Stellen geschraubt hat und nicht an 20. Wenn es dann ein Problem gibt, hat er dann ein paar Stellen mehr, wo er gucken müsste.
Jetzt haben wir, glaube ich, die Hardware abgefrühstückt. Ist es richtig? Fällt dir noch was ein? Habe ich was vergessen
zu fragen? Ja, ich sag mal einfach zur Ergänzung. Wir haben ja im DAX Speicherkarten.
Ja.
Das war jetzt, wie gesagt, bis dato CF-Karten.
Ja.
Und das ist also beim 200er immer noch so. Und bei der CPH-Baugruppe sind wir jetzt auf SD-Karten geschwenkt, weil das auch für die Zukunft die
gängigeres Format ist. Ne?
Gängigeres Format ist, hat auch eine Bauform, die ein bisschen kleiner ist, was natürlich Platz schafft für andere Sachen auf der Baugruppe. Und das ist dann eben ein anderer Punkt noch.
Ja, kommen wir zur Software. Der Software hat sich einiges getan bei uns. Ich glaube, das Erste, was wir mal ansprechen möchten, sind die Zusatzmodule, die wir vorher extra hatten. Die sind einiges dazugekommen. Was kannst du dazu sagen? Was ist mit reingewandert in den DAX?
Also mit der V9 wurden... In die V9 wurde etliche bisherige Module mit reingenommen. Die fangen erstmal an. Das ist früher hatten wir so den Standardwert 10.
Yeah.
10 gleichzeitige Aktionen, also Rundrufe, also trifft auch Konferenzen etc. Das wurde jetzt automatisch auf 20 erhöht.
Mm-hmm.
Früher hatten wir 10 gleichzeitige Administratorenzugriffe bzw. Operatorenzugriffe. Yeah. Das wurde auch auf 20 erhöht.
Mm-hmm.
Klar, für die kleineren Systeme ist jetzt die Anzahl der Admins und Operator jetzt nicht ausschlaggebend, aber wie gesagt, das ist einfach ein Mehrwert, je mehr der DAX und die Funktionalitäten wachsen. Dann E-Mail-Versand war früher separat, das ist jetzt mit drin. Ganz schön ist dabei der Protokollversand, damit, wenn eine Aktion gelaufen ist, der Zuständige direkt ohne weiteres Klicken eher seinen Report kriegt für, ich sag mal, Herznotruf oder technischen Alarm von der Klimaanlage vom Serverraum, dass er dann auch schon weiß, okay, wer hat sich drum gekümmert.
Vielleicht für ganz kurz eine Frage, es war ja früher auch im Performance Package, bin ich da richtig, oder?
Ja, das ist jetzt auch mit in den Hauptrelease gewandert. Da sind eben zwei Punkte, die interessant sind. Das A, das zeitgesteuerte An- und Abmelden von oder zeitgesteuerten Anrufen, dass man sagen kann, okay, während der normalen Bürozeit wird er eben von 8 bis 17 Uhr im Büro angerufen. Außerhalb der Zeit geht der Anruf direkt aufs Handy. Das spart Ressourcen in der Abarbeitung. Und damit geht der Rundruf, wird schneller beendet, um eben entsprechend die Vorgaben zu erreichen.
Ja. Wir haben dazu auch ein Datenblatt erarbeitet, das können wir nachher später unten noch einblenden. Das Datenblatt beinhaltet die ganzen neuen Funktionalitäten. Es macht auch Sinn, sich mal das alte Datenblatt noch anzuschauen. Wir werden sicher auch eine Delta-Liste rausbringen, aber der V8 hat ja auch eine ganze Menge Leistungsmerkmale, die die Kunden teilweise gar nicht kennen, wie das Path-Replacement zum Beispiel. Ist auch so ein Feature, kennt kaum jemand. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen zum Path-Replacement.
Ja, wobei das ja unter V8.1 drin ist.
Ja, meine ich ja. Das ist
ja, das optimiert die Nutzung der Sprachkanäle innerhalb, also Anruf kommt von der Telefonanlage zum DAX.
Ja.
DAX wählt raus zum Teilnehmer und bisher wurden dann jetzt zwei Kanäle benutzt. Und die Telefonanlage guckt jetzt, okay, passt das? Und schaltet beide Kanäle vom DAX weg und tut die intern zusammenschalten. Also dass dann relativ schnell die zwei Kanäle frei werden und frei sind für andere Aktionen beim DAX.
Ja, das ist immer so ein Thema auch der Erreichbarkeit. Viele sagen ja auch, ja, wie viel kann ich denn gleichzeitig alarmieren? Hängt immer daran, ein Thema, zum Beispiel wenn es um eine Evakuierung geht, eine zusätzliche Information bei einer Brandmeldung, da geht immer um die gleichzeitige Alarmierung im Alarmierungsbereich. Und da geht es ja um die Vielfältigkeit der Kanäle, wie man dann braucht. Und da geht es dann auch darum, ja, diese Kanäle brauche ich denn, um so und so viele Leute zu evakuieren? Das ist ja ein Rechenbeispiel, letztendlich.
Im Endeffekt, ja.
Ja, ne, man rechnet pro Kanal,
wie viele Sekunden. Ja, es kommt ja mit drauf an, wie der DAX im Gesamten genutzt wird. Für manche Applikationen ist es so, dass man Kanäle eingangsseitig freihalten muss,
ja,
damit man sicher sagen kann, okay, wenn jemand am Telefon einen Alarm startet, kommt er an.
Personensicherung zum Beispiel, ne?
Genau. Und die Kanäle gehen dann weg, wenn jetzt abgehend telefoniert wird. Ja. Also ich sage einfach mal, man hat 10 Kanäle, man musste 2 reservieren, hat man nur noch 8 für abgehend und sodass 8 Personen gleichzeitig angerufen werden. Wenn jetzt oder beziehungsweise je nachdem, wie lang die Ansage ist,
ja,
die der Mensch am Telefon anhören muss, um dann zu bestätigen oder dann als erreicht zu gelten, dauert es ja immer eine gewisse Zeit X.
Ja.
Und damit kann man dann hochrechnen, okay, bei 8 Kanälen dauert ungefähr ein Gespräch so und so lang. Man muss immer einkalkulieren, dass man 2-3 Sekunden pro Anruf immer braucht für die interne Abarbeitung, bis der Ruf aufgebaut ist.
Als Puffer, ne?
Und auch wirklich das Klingeln dort ist. Mhm. Das zweite ist, beim VoIP sollte man dann gucken bei einer Ansage, dass man vorne in die Ansage irgendwie so eine halbe Sekunde bis Sekunde Pause einbaut.
Ja.
Damit auch, wenn der Weghörer zum Ohr findet, beziehungsweise die Sprache durchgeschaltet wird, nicht der erste Teil der Information verloren geht. Und da kann man damit arbeiten, zum Beispiel, manche sagen eben erstmal Achtung vorweg,
ja,
bevor dann die Message mit Feueralarm, bitte räumen Sie, kommt, um eben da ein bisschen Puffer zu nutzen, beziehungsweise dann die Aufmerksamkeit herzustellen für den, der das Gespräch entgegennimmt.
Ja.
Und die zweite ist ja dann eben die Frage, wie oft soll ein Teilnehmer angerufen werden, wenn der jetzt gerade mal nicht dran geht.
Bis sie als erreicht gelten.
Bis sie als erreicht gelten, ja, oder dann eben als nicht erreicht gelten, sagt man ja auch in der Regel, da soll es der DAX zweimal probieren.
Ja.
Je nachdem, hat er es beim ersten Mal nicht geschafft, dran zu gehen oder stand etwas weiter weg. Und beim zweiten Mal wird er dann gehen, aber das ist dann nochmal nachher ein Feintuning mit Prioritäten im Rundruf. Selektiert man eben die verschiedenen Stockwerke, bestimmte Telefone aus, die erstmal dran gehen oder informiert werden, bevor man dann das Stockwerk komplett anruft. Mhm. Da gibt es verschiedene Überlegungen, die dann aber der Kunde für sich entscheiden und treffen muss, um zu sagen, jetzt im Evakuierungsfall habe ich den für mich optimalen Ablauf gefunden und den setze ich dann auch entsprechend im DAX um. Es gibt ein paar zentrale Werte, sodass man nicht jeden Rundruf komplett individuell einstellen kann. Aber das gibt es immer wieder Lösungen bzw. Kompromisse, wo man dann sagt, okay, im Gesamtkontext ist der Kunde eben entsprechend zufrieden mit der entsprechenden Umsetzung.
Ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema weg. Entschuldigung, aber war mir mal wichtig, das nochmal kurz so anzubringen mit dem Thema Path Replacement, weil es viele gar nicht wissen, dass man sich dadurch ja auch Kanäle spart und die Anlage eigentlich auch in der Verfügung steht für weitere Rundrufe.
Ja, da möchte ich kurz ein grätschen, wie es so Fußballdeutsch heißt. Man optimiert das Ablaufverhalten mit diesem Path Replacement, dass man die zur Verfügung stehenden Kanäle optimaler nutzt. Und darum geht es ja immer wieder bei der Betrachtung, wie schaffe ich es, den Rundruf so einzustellen, dass ich die bestehenden Ressourcen gut nutzen kann,
ja,
so effektiv, dass die Teilnehmer vernünftig, sag ich mal, erreicht werden. Um dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt komme ich an die Grenze und ich mache eine Kanalerweiterung.
Ja. Mal als Beispiel, wir haben ja auch Kunden, die vielleicht gar nicht so hochkranielige Server besitzen oder in der Arbeit haben und trotzdem sehr, sehr viele Teilnehmer erreichen müssen. Ein schönes Beispiel ist da die Berliner Stadtreinigung. Die haben einen Winterdienst und der Winterdienst, der muss möglichst schnell herbeigerufen werden. Das hat man früher nachtelefoniert, das hat ziemlich lange gedauert, 16 Betriebshöfe und man braucht für die Stadt zu reinigen im Winter ca. 2000 Leute. Das ist gar nicht so wenig. Die müssen dann vor dem Berufsverkehr die Stadt so weit freigeräumt haben, dass alles morgens fließt. Und die haben dort mit den 2000 Standby-Leuten den DAX hinten dran geschaltet, der die Standby-Leute dann entsprechend anruft. Und das ist, glaube ich, ein 70-kanaliger Server gewesen, mittlerweile so hochgerüstet. Und da die 2000 Leute eingesammelt innerhalb von 20 Minuten. Das ist kein Notfall, das war einfach ein Service. Und 20 Minuten im Vergleich zu der vorherigen Telefonlast, die die Mitarbeiter hatten in den 16 Betriebshöfen, ist gar keine Frage. Das ist auf jeden Fall ein extremer Zeitersparnis gewesen, auch eine Geldersparnis damit.
Ja, beziehungsweise einfach die Arbeitszeiterleichterung für die genau. Mitarbeiter, die eben sich dann auf andere Orga-Sachen konzentrieren genau. konnten.
Ja.
Das ist ja dann auch immer ein wesentlicher Punkt, dann in solchen Fällen, wenn der DAX die Arbeit abnimmt und strukturiert nach der Vorgabe entsprechend die Leute informiert und dann auch eine Auswertung an den entsprechenden Betreuer schickt,
ja.
dass der dann weiß, okay, ich habe jetzt Rückmeldung XY, die kommen nicht
ja.
und kriegt es dann relativ einfach präsentiert, übersichtlich. Und kann sich da auf die anderen wesentlichen Sachen, die in dem Zusammenhang stehen, konzentrieren.
Ja, kommen wir mal zurück zu dem Thema Software in der V9. Da gibt es ein paar schöne Gimmicks, die wir dazugebaut haben, und zwar die Applikationen.
Ja, sag ich mal, neu sind die ja nicht. Sag ich mal, wir haben ja schon immer verschiedene Applikationen gehabt. Jetzt ist es so, dass wir bei den Anwaltprofilen und bei den Konferenzen automatisch Testlizenzen mitgeben. Das bedeutet, die Applikation ist freigeschaltet. Man kann 10 Stück anlegen und eine aktiv nutzen, sodass der Kunde damit natürlich auch testen kann. Und wenn er sagt, okay, ich brauche jetzt nur diese eine Konferenz,
ja.
hat er, sage ich mal, mit dem Basispaket einen Mehrwert und kann die Konferenz nutzen.
Basispaket heißt, dass irgendwelche Leistungseinschränkungen da drin sind oder kann ich ganz vollumfänglich das Paket nutzen?
Also die Funktionalitäten, die in dem Standardpaket drin sind, die kann man komplett nutzen.
Ja.
Aber es geht, wie gesagt, nur eine gleichzeitig und man kann nur 10 anlegen. Mhm. Normal ist es ja in der Lizenz bisher gewesen, dass man 1000 anlegen kann.
Ja.
Und das ist jetzt eben in der Testlizenz reduziert auf 10.
Ja.
Also bei Anwaltprofilen und entsprechend auch bei Konferenzen. Bei den Rundrufen wurde, sag ich mal, Beschränkungen, sag ich mal, auch soweit nochmal aufgeweicht und erhöht, dass man hat 1000 Rundrufgruppen
ja.
bis dato gehabt. Das wird jetzt eben auch freigeschaltet auf 2000 beim Pro 200 und bei 5000 Gruppen beim Pro 300.
Ja.
Und kann dann eben jetzt mehr Gruppen anlegen als vorher. Und das ist natürlich auch ein Mehrwert für größere Systeme, beziehungsweise wenn man die Fälle ein bisschen einzelner strukturieren will. Und das ist dann eben ja einfach jetzt mit drin.
Sehr schön. Ja, natürlich noch mehr Neuigkeiten, kleinere Funktionalitäten, die verbessert worden sind. Wäre jetzt zu viel, hier alles im Podcast reinzupacken. Wie gesagt, dafür unser Datenblatt steht dann da unten, könnt ihr euch downloaden. Jetzt habe ich mal eine Frage, und zwar: Was sind die häufigsten Fragen eigentlich an der Hotline, wenn du mal so Resümee passieren lässt von den letzten Jahren, wo du dabei bist? Gibt es da irgendwelche ganz prägnanten Fragen, die immer wieder auftauchen?
Also sag ich mal, es gibt keine Hotliste oder wie auch immer. Also es ist immer anteils Fragen
ja.
Zum System,
ja.
wo sich jetzt eben um Lizenzen geht. Welche Lizenzen sind drin? beziehungsweise ja, beziehungsweise dann man dann einen Auszug davon eben auch dem Techniker gibt, damit er das nochmal dann auch gegebenenfalls dem Kunden zeigen kann. Mhm. Das sind immer wieder mal Anfragen, um sich zu vergewissern, beziehungsweise dann zu fragen, wie es dann jetzt, ich sag mal jetzt, weil es ums Performance Package ging, dann die Frage war, was hat denn das Ding nochmal für eine Bestellnummer, damit, weil der Kunde braucht die Funktionalität, der Techniker hat schon erklärt, jetzt geht es darum, okay, was ist jetzt das für eine Bestellnummer, damit dann dafür eben konkret ein passendes Angebot gemacht werden kann. Manchmal sind es auch einfache, sag ich mal, Ablauf- und Funktionalitätsfragen, die kommen und dann natürlich unterschiedliche technische Probleme, dass das oder jenes nicht geht, wo wir dann mit dem Techniker zusammen eben sagen, hier guckt er erstmal da und dort in der Konfiguration nach, ob das richtig gesetzt ist. Mhm. Oder wir dann per Fernzugriff vom Techniker freigeschaltet werden, dass wir uns das zusammen mit ihm auf seinem Laptop angucken können, um dann eben eine Analyse machen zu können oder dann zu sagen können, entweder den Konfigurationsfehler zu finden oder dann eben bei älteren Systemen sagen müssen können, die Hardware ist kaputt.
Okay. Also das Tracen quasi dann, ne? Tracen VCon. Das kennen die Techniker, das kennt ihr alle da draußen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Leistungsmerkmal, um schnellen Fehler zu finden. Und dann wäre die letzte Frage von meiner Seite. Was würdest du dir wünschen von den Partnern, wenn die bei dir anrufen? Was sollen sie bereithalten, bevor sie zum Telefon greifen?
Im Endeffekt, sage ich mal, sind es zwei wesentliche Daten, was mir den Einstieg erleichtert. Das A, die eine der zwei Seriennummern, die es beim DAX gibt, und die Versionsnummer. Versionsnummer.
Die Seriennummern stehen wo?
Es gibt eine Hardware-Seriennummer, die klebt hinten auf dem Gerät.
Ja.
Die muss man am besten einmal sich abfotografieren, in die Doku schreiben oder dann notfalls in einen Textfile auf dem PC.
Ja.
Per Software kann man die Software-Lizenznummer abfragen und das sind die zwei Nummern. Für die Bestellung braucht man immer die Hardware-Nummer und für Fragen, sage ich mal, beim Support komme ich auch im Regelfall mit der Software-Lizenznummer aus, um das Gerät zu finden bei uns in der Datenbank, um quer zu prüfen, was ist da an Hardware drin, wie alt ist es, welcher Softwarestand ist es, etc. Beziehungsweise eben hat das System zum Beispiel ein Update Protection Key oder jetzt neue Software Insurance und dann eben zu sagen, hier, du kannst das oder jenes Softwarepaket laden.
Ja.
Und beziehungsweise gegebenenfalls dann eben auch nochmal eine passende Lizenz rauszuschicken.
Gibt es viele Fragen zum Thema Software Assurance?
Im Moment nein.
Nein, also die Hochrüstung läuft ganz normal ab. Weil mittlerweile ist ja so, dass ja jeder, der jetzt ein neues Release bei uns bezieht oder auch hochrüstet, hat die Möglichkeit, einmal den Update Protection Key umzuwandeln in das Thema Software Assurance. Das ist ein Thema. Oder eben bei einer Neubestellung die SWA abzuschließen. Und bei einer Neubestellung ist es so, dass er das erste Jahr quasi geschenkt bekommt von der Software Assurance. Das heißt also, wäre schade, wenn er es verpassen würde. Also auf jeden Fall mit abschließen. Es gibt entsprechend nochmal die Möglichkeit, nicht nur auf das Thema Software zu gehen, sondern auch den Support mit einzuschließen. Das heißt, ich kann die SWA gleichzeitig mit Support abschließen.
Ja, beziehungsweise es ist ja dann Wartungsvertrag
mit uns. Genau.
Man muss dann immer unterscheiden zwischen dem, der Endkunde hat entweder einen Wartungsvertrag mit seinem Servicepartner und der Servicepartner hat, sage ich mal, dann für dieses System keine weitere Verträge mit uns. Oder eben dann, es gibt dann die, sage ich mal, man organisiert es, dass der Partner oder dann der Endkunde direkt bei uns einen Wartungsvertrag abschließt und dann ist die SWA mit enthalten.
Das wäre nochmal ein ganz wichtiges Thema, was wir nochmal reinbringen müssen in den Newsletter, wie genau das mit der SWA funktioniert. Denn ich denke mal, dass da keine Verwirrung gibt, sollten wir auf jeden Fall nochmal dazu einen kleinen Kommentar loswerden.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, gerade das Thema, wo liegt der Wartungsvertrag und wer darf uns hier anrufen? Ist ja auch das Thema. Die Partner sind ja geschult, die dürfen nicht anrufen, die geschult sind. Und die Kunden, die einen Software Assurance Vertrag haben, mit dem Partner, dann bedeutet das ja, dass es über den Partner abgewickelt wird.
Genau. Wobei man muss ja immer unterscheiden. Also grundsätzlich nehmen wir jeden Anruf an.
Ja.
Fragen
das ist schon mal nach. Sehr nicht Fragen, über Microsoft oder
Fragen nach, um was es geht, ja. Um dann natürlich zu entscheiden, okay, ist das jetzt eine einfache Frage, die wir dann eben auch mit einer schnellen Antwort regeln können. Das ist kostenfrei. Und bei stärkeren technischen Problemen geht es dann nachher darum, dass wir unsere Arbeitszeit gerne bezahlt bekommen möchten. Das heißt, der Partner oder der Endkunde eröffnet bei uns einen Remote-Support-Auftrag, wo wir dann die Dienstleistung, die wir liefern, entsprechend abrechnen können. Und das geht eben manchmal bei der Feder so, dauert es länger, zieht sich auch über einen längeren Zeitraum, sodass man dann einfach immer gucken muss, wie ist es. Und die mit Servicevertrag, die haben entsprechend dem Inhalten des Vertrages Reaktionszeiten zugesichert. Für die anderen Anfragen, egal, selbst wenn das Gerät steht und es gibt keinen Supportvertrag mit uns, gibt es erstmal keine vertragliche Basis für eine Reaktionszeit. Wir gucken zwar, dass wir immer schnellstmöglich den Menschen zurückrufen, wenn er uns auf den Anrufbeantworter spricht oder uns eine E-Mail schickt, um dann darauf zu reagieren, um das mit ihm dann abzustimmen. Und dann gucken wir, dass wir das, sag ich mal, ja nicht auf die lange Bank schieben, weil es ja, sag mal, im Endeffekt für den Endkunden sehr blöd, wenn sein wichtiges Gerät steht.
Richtig.
Und daher
ist raten wir jedem, einen Servicevertrag abzuschließen. Macht Sinn.
Macht auf jeden Fall Sinn.
Ja.
Im Endeffekt kann man es keinem vorschreiben.
Ja.
Die entsprechende Leitung von dem Endkunden, der muss sich dessen bewusst sein, haben sie sowas oder nicht.
Ja.
Und dementsprechend wird ihnen geholfen.
Nochmal zu dem Thema Software Assurance. Ich hake da nochmal nach, weil auch ich ein paar Mal gefragt worden bin, wenn ich unterwegs bin. Man hat dadurch die Möglichkeit, nicht nur Major, sondern auch Minor Releases abzudaten. Und das ist insgesamt sehr, sehr preiswert. Wenn man jetzt zyklisch ein Update direkt kaufen würde, komme ich um einiges teurer, wie wenn ich die Software Assurance habe. Dazu einfach nochmal bei uns auch in der Projektierung, bei uns im Vertrieb anrufen, gibt es ein Dokument dafür oder runterladen, legen wir auch hier rein, wie die entsprechende Gestaltung da ist. Christoph, wir sind eigentlich am Ende. Habe ich noch irgendwas vergessen, dich zu fragen?
Fällt mir jetzt erstmal so nicht ein. Es gibt noch viele Themen, wo man anhaken, anknüpfen könnte, weil die Bandbreite ist immer wieder groß. Du hast mich vorhin gefragt, gibt es eine Frage, die öfter gestellt wird oder nicht?
Ja.
Es ist eher mehr zum Schmunzeln, wenn wir dann eben Anrufe kriegen, mehrfach hintereinander und die Person nicht auf unsere Mailbox spricht, beziehungsweise dann eben eine Mail kommt, ach, könnt ihr mal zurückrufen? Und sich nachher herausstellt, dass es ein Systemausfall ist. Und besonders dann ein Dritter dann wegen mangelhafter Bearbeitung reklamiert. Und wir dann da stehen und sagen, hätte er was gesagt.
Hätte er was dazu geschrieben oder dazu gesagt.
Dann hätten wir ihm geholfen.
Ja.
Und das andere, was man höchst nochmal sagen kann, was manchmal hilfreich ist, ist, wenn jetzt ein Partner eine Applikation oder Funktionalität verkauft und es ist klar, die Techniker haben vielleicht für diesen Bereich noch nicht so viel Erfahrung, weil es gibt immer wieder Sonderfälle. Und dann ist es für die Projektierung nie schlecht, mal zu sagen, ich plane mal eine Stunde Remote Support ein und habe das als Hausnummer bei mir in der Kalkulation stehen, auch wenn man die nachher nicht nutzt, kann man damit vielleicht eine andere Lücke füllen.
Sehr schön.
Und für den Techniker ist es entspannter. Er weiß, wenn er ein Thema hat, kann er problemfrei anrufen. Wir haben bestimmt länger für ihn Zeit, um ihm zu helfen, um mit ihm das durchzugehen und auch nochmal eben entsprechend zu erklären. Weil wenn ich Remote Support mache und da ist ein Techniker, der das jetzt nur ein paar Mal im Jahr in DAX kommt, dann erkläre ich ihm auch immer wieder dazu, damit er das eben einfach noch ein zweites Mal gehört hat. Und er dann eben das, ich sag mal, besser weiß, sich seine Notizen nochmal machen kann und dann auch wieder eigenständiger agieren kann, was für ihn gut ist,
Und auch für uns dann.
Genau.
Ja.
Also sag ich mal, das ist ja dann eben...
Entwicklungshilfe.
Ja, ich sag mal einfach nachher, hilft beiden Seiten, weniger Aufwand, weil er es selbst machen kann.
Sehr schön. Christoph, vielen Dank. War eine ganze Menge jetzt, was ihr gehört habt. Vielen Dank da draußen, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wie gesagt, über Kommentare. Schreibt sie unten rein. Was fehlt euch noch? Was möchtet ihr gerne wissen? Schickt uns eine Info, ruft uns an, auf die Kanälen reagieren, die für euch am einfachsten sind. Telefon, E-Mail, auch Social Media sind wir auch vertreten. Postet da rein, was ihr gerne hören möchtet. Wir würden uns freuen, euch wieder beim nächsten Podcast begrüßen zu dürfen und wünschen euch noch viel Erfolg mit der neuen DAX V9.
Einmal muss ich noch kurz einhaken. Natürlich die Anmerkung immer direkt an Peter. Er filtert die und ansonsten an mich. Support anfragen.
Achso, natürlich. Das ist klar. Support kommt zu dir, ne? Und alles, was Marketing ist, kommt dann zu mir. Und der Rest zu Alex und Hans da oben, ne?
Genau.
Okay, danke. Tschüss.